Herzlich willkommen, liebes Publikum, zu einer neuen Folge des politischen Pausen-Podcasts. Es ist mir heute eine ganz besondere Freude, dass ich Nora Bosson zu Gast habe. Sie ist Schriftstellerin und sie beschäftigt sich nebenberuflich, vielleicht ja auch hauptberuflich demnächst mit Theologie, mit katholischer Theologie und Religion. Und wir wollen heute genau über dieses Thema sprechen, über das Verhältnis von Religion und Politik. Und sie hat als Schriftstellerin das Buch Reichskanzlerplatz geschrieben, was im Surkamp Verlag erschienen ist. Sie ist preisgekrönt. Das heißt, eigentlich wäre das schon genug. Das wäre schon wahrscheinlich ein ganzes Leben füllend. Nichtsdestotrotz beschäftigt sie sich jetzt noch mit weiteren Themen. Und da frage ich auch direkt mal zum Einstieg. Du bist eine erfolgreiche Autorin. Wozu noch das Studium der Theologie?
Ja, zum einen aus Interesse, zum anderen, das Rentenalter wird ja immer weiter nach oben gestuft. Da muss man jetzt ja schon quasi mit dem Seniorenstudium anfangen, damit man das dann nachher noch schafft. Aber ich glaube auch, dass es als Autorin immer wichtig ist, sich intellektuell weiterzuentwickeln. Und es kommt bei mir wirklich ein großes Interesse für Theologie dazu. Ich glaube, dass es sehr, sehr persönliches Interesse ist, aber darüber hinaus auch ein politisches Interesse, weil wir aktuell natürlich sehen, wir müssen nicht bis in die USA sehen, aber gerade in den USA sehen wir natürlich den Einfluss christlicher Religion auf die Politik sehr stark. Mit Neukatholiken wie J.D. Vance, aber natürlich auch mit dem Einfluss von Evangelikalen, die eine, vorsichtig formuliert, etwas andere Lesart haben der Heiligen Schrift als ich. Das ist jetzt sehr höflich gesagt. Und auch, sagen wir mal, Augustinus würde ich anders lesen als J.D. Vance, die es getan hat mit der Ordo Amoris. Und ich glaube, deswegen ist es keine schlechte Idee, wenn wir wieder mehr theologisches Wissen in unsere Mitte reinholen und das nicht nur so ein abwegiges, leicht verstrahltes Fach ist, was für sich an Gottesbeweisen rumforscht, sondern was wirklich wieder auch im politischen Diskurs eine Rolle spielt.
Wenn wir es auf die praktische Tätigkeit vielleicht direkt mal übertragen, wenn du dir als Einstiegsfrage, wenn du dir in der Kirche eine Aufgabe aussuchen könntest, und da steckt ja in dieser Frage steckt ja schon ganz, ganz viel drin, was wir uns dann nachher alles anschauen, also die Rolle der Frau beispielsweise, all diejenigen, die beruflich mit der Kirche zu tun haben, der Glaube, da steckt also ganz, ganz viel drin. Wenn du dir eine Rolle, eine Aufgabe in der Kirche aussuchen könntest, welche wäre das?
Ich glaube, ich würde Priester machen, allein schon aus dem Grund, weil wenn ich das machen würde, wären wir einen sehr, sehr großen Schritt weiter. Nicht, weil ich die beste Priesterin aller Zeiten wäre, das glaube ich tatsächlich nicht. Ich weiß auch, ich lehne mich hier relativ weit aus dem Fenster, weil ich fast sicher bin, dass zu meinen Lebzeiten das nicht mehr möglich sein wird, dass eine Frau Priester wird. Aber das wäre etwas, was ich mir für diese Kirche sehr wünschen würde, weil es einfach dogmatisch keine guten Gründe mehr gibt, dass die Frauen ausgeschlossen werden. Jedes Argument, also besonders das Argument, ein Mann muss Jesus Christus repräsentieren, das kann man eigentlich relativ leicht zerlegen. Und dadurch, dass man das kann, ist die Entscheidung, Frauen vom Priesteramt auszuschließen, aus meiner Sicht eine rein machtpolitische. Und das sagt viel über diese Kirche aus. Und es sagt auch etwas darüber aus, welche Neukatholiken sich jetzt anschließen. Das sind zum Teil die, die sich von der anglikanischen Kirche abwenden, weil sie es nicht gut finden, dass dort eine Frau ganz weit oben steht und das Oberhaupt dieser Kirche ist. Und ich glaube, das sind die falschen Gründe, warum man sich der katholischen Religion anschließt, oder der katholischen Konfession vielmehr, sondern dass das Katholische für eigentlich etwas anderes stehen sollte und auch zum Teil steht. Ich meine, wenn wir jetzt gucken in den USA, katholische Bischöfe und katholische Priester, die wirklich auch gegen ICE Widerstand zeigen, das ist für mich katholisch. Das ist für mich katholisch, den Schwächsten zu helfen. Das ist auch nicht nur katholisch, sondern christlich allgemein, für die einzustehen, da bis zum Äußersten zu gehen, und nicht dieses anhaltende Diskriminieren von Frauen und Fernhalten der Frauen von dem eigentlichen Machtzentrum, und das sind die Sakramente. Und deswegen wäre das die Position, die ich nehmen würde.
Jetzt hast du genau das auch schon angesprochen, was für mich mit drin steckte, nämlich Kritik an dem Verhältnis der katholischen Kirche in Bezug auf die weiblichen Mitglieder. Und du hast es gerade gesagt, für dich ist es das nicht, aber de facto sind es ja die obwaltenden Umstände gerade noch. Und es ist natürlich unzeitgemäß und es ist nicht heute gerade eigentlich auch ein fatales Signal, wo ja reaktionäre Kräfte wieder Raum greifen. Du hast die USA angesprochen, wir müssen gar nicht so weit gehen. Wir sehen das mit der AfD in Deutschland. Wir sehen das mit anderen rechten bis rechtsextremen Kräften in der Europäischen Union, in Europa. Würdest du nicht vielleicht auch zustimmen, dass die Kirche genau an dieser Stelle ein Zeichen setzen müsste? Und gleichzeitig hast du ja gerade gesagt, ich erwarte nicht, dass ich das noch erleben werde, dass Frauen mehr vielleicht auch die richtigen Ämter übernehmen. Bisher haben ja Frauen in der katholischen Kirche eher dienende Funktionen, ne? Nonnen in pflegenden oder in erzieherischen, bildenden Aufgaben, Ehefrauen, die die Kirche putzen, Haushälterinnen von Pasteuren, von Pfarrern, aber dann fällt mir schon fast nichts mehr ein.
Naja, da hat sich tatsächlich unter Franziskus ein bisschen was geändert. Also der Vatikan wird jetzt ja von einer Frau geleitet. Also so eine Art Angela Merkel haben sie jetzt auch im Vatikan. Also die Dikasterien sind unter Franziskus für Frauen in der Führungsposition geöffnet worden. Das ist schon ein ziemlich großer Schritt. Ich habe gehört, dass dieser Verein oder Gemeinschaft der katholischen Haushälterinnen sich auflöst, was auch bedeutet, dass Priester offensichtlich gelernt haben zu kochen oder die Restaurants in ihrer Nähe besser geworden sind. Man weiß es nicht so genau. Aber jetzt würde natürlich ein zu mir konträr stehender Mensch sagen, na ja, aber das Priesteramt ist natürlich auch dient und die Männer sind auch dient und so weiter und so fort. Das stimmt natürlich, nur wenn man sich die Realität anguckt, sieht man schon, dass das Priesteramt leider in der 2000-jährigen Geschichte sich von der Macht nicht ganz frei gemacht hat und nicht ganz, und es war mal frei davon und es hat immer mehr Macht angehäuft. Das heißt, wir kriegen diese Verwebung von Macht und Klerikalismus nicht auseinanderdividiert heute. Ich würde mal sagen, im 19. Jahrhundert ist es dann noch durch die Zentralisierung auf Rom hin noch mal stärker geworden. Da ist natürlich auch die päpstliche Macht noch mal gestiegen. Aber dass diese Vor Ja, dieses Vorschieben des Dienenden. Christen sollten alle dienend sein. Und leider haben wir es aber nach wie vor, dass das Frauenbild natürlich noch mal das noch demütigere ist. Und da muss man in gewisser Weise raus. Und ich glaube, das hat eine gewisse paradoxe Dynamik, denn man muss das sich unterwerfen, das Demütige, das rein Dienende als Frau abwerfen. Und damit ein bisschen aus dem, was man als Christin eigentlich sein sollte, raustreten, um die Strukturen zu verändern. Aber eben, wie gesagt, die Männer, die im Klerus angekommen sind und die Priesterweihe empfangen haben, die Bischöfe, sind sicherlich alle dienend, aber der ein oder andere lässt sich dann auch mal vom Chauffeur fahren. Also die dienenden Aufgaben werden auch gern in Anspruch genommen. Und dass ich nicht erwarte, dass es zu meinen Lebzeiten noch passiert, ist jetzt kein Wunschdenken, sondern das ist einfach mein eher pessimistischer Realismus. Andere sind da optimistischer, aber ich sehe das ehrlich gesagt nicht. Diese Kirche bewegt sich sehr langsam und unter dem jetzigen Papst sehe ich da auch keinen großen Bewegungsspielraum.
Jetzt könnte man ja, wenn man etwas verändern oder bewegen will, in zwei Richtungen denken. Oder ich sehe im Wesentlichen zwei Richtungen, wie sich da möglicherweise was bewegen lässt oder wie man etwas bewegen könnte. Das eine ist, man bewegt sich selber, abstimmen mit Füßen. Das heißt, man tritt aus der Kirche aus. Das ist ja nun mal auch so, der Mitgliederverlust ist enorm. Das andere ist, man bleibt, weil man eben die Einstellung hat, nur wenn man weiterhin der Kirche angehört und aktives Mitglied ist, kann man von innen heraus was verändern. Und du hast dich genau für diesen Weg entschieden, hast eben gesagt, wenn ich etwas verändern kann, dann nur von innen heraus. Warum ist das so?
Ich glaube, dass der Mitgliederverlust nie so groß sein wird, dass sich wirklich etwas bewegt. Wir haben ja seit Jahren einen starken Mitgliederverlust. Er bewirkt schon, was er natürlich, auch viele sind gegangen, als der Missbrauchsskandal gebrochen ist. Der Skandal war ja nicht, dass das ans Licht kam, sondern der Skandal war eigentlich, dass es passiert ist. Und dass es nicht ans Licht kam, war ja immer das, was sozusagen die Menschen innerhalb der Kirche, denen die Kirche wichtiger war als die Opfer, gefürchtet haben. In dem Moment, in dem wir es sehen, treten die Leute aus. In dem Moment, in dem es in Anführungszeichen nur passiert, bleiben sie. Und das ist natürlich eine ganz fatale Logik. Und das ist eine Logik, die auch diese Kirche in ihren Fundamenten absolut aushöhlt. Dann haben wir sie noch stehen, aber sie ist innerlich komplett morsch und steht nicht mehr für das, wofür sie eigentlich stehen sollte. Und das ist aus meiner Sicht ja dann doch sind die Evangelien und das, was Jesus Christus gelehrt hat. Und sicherlich auch das, was Paulus dann noch hinterhergeschoben hat und das Alte Testament, das ist alles klar. Ich glaube, dass die Kirche sich weiter, meine aktuelle Beobachtung zumindest, eigentlich stärker nach rechts orientiert, auch unter dem aktuellen Papst, der ja vermutlich durchaus von Franziskus gewünscht war als sein Nachfolger, der sagt, er möchte die Kirche vereinen, möchte Brücken bauen. Brücken bauen finde ich jetzt für einen Pontifex nicht so wahnsinnig überraschend, weil das ist einfach die Übersetzung des Namens Pontifex. Aber ich habe bei Leo den Eindruck, dass er die Brücken rechts der Mitte baut und dass er zwischen Konservativen und Reaktionären einen Schulterschluss schafft. Und dadurch bröckelt ihm natürlich links der Mitte etwas weg. Aber das scheint ihm, so meine Beobachtung, nicht ganz so wichtig zu sein. Er hat sehr große Angst vor dem Schisma. Das Problem ist nur, dass das Schisma immer das ist, was Kräfte sehr, sehr weit rechts androhen. Und das führt dazu, dass bestimmte Reformen, die eigentlich aus meiner Sicht zumindest notwendig wären oder dieser Kirche gut tun würden, um wieder mehr zu ihrem eigentlichen Kern zurückzukommen, dass die unterlassen werden aus einer Angst davor, dass rechtsaußen was wegbricht. Wir haben es aktuell auch mit solchen seltsamen Neuerscheinungen wie den Integralisten zu tun. Das ist eigentlich eine Gruppierung, die schon vor dem Zweiten Vatikanum als nicht mit der katholischen Glaubenslehre vereinbar galt, weil es dann doch ein bisschen zu absolutistisch die Papstmacht nach vorne schieben wollte. Und da gibt es in den USA, also man muss wirklich jetzt nicht immer nur auf die USA schauen, aber da zeigt es sich mit einer noch größeren Deutlichkeit wieder Menschen, die sich da ganz glücklich fühlen. Nick Fuentes beispielsweise, den sogar die Magerbewegung etwas zu weit rechts findet. Das muss man auch erstmal schaffen, Mager rechtsaußen zu überholen. Der gehört dazu. Und ich würde mir für diese Kirche sehr, sehr wünschen, dass sie ein bisschen mehr Mut hätte. Und ein bisschen mehr auch an ihren linken Rand schauen würde. Was heißt Rand? Es war vielleicht auch mal die Mitte. Wenn man in die 60er, 70er Jahre schaut, gab es noch mehr linke Priester, als das heute der Fall ist. Und ich glaube aber, dass wenn wir, also entweder wir müssten wirklich alle auf einen Schlag diese Kirche verlassen, dann würde plötzlich auch mal so etwas wie das komplette Wegbleiben von Kirchensteuern Aufmerksamkeit erregen. Aber das müsste dann wirklich auf einen Schlag passieren. Und ansonsten glaube ich, dass man eher noch gehört wird, wenn man in der Kirche bleibt. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, jemand wie ich wird nicht, niemals so sehr gehört wie ein geweihter Priester. Der wird immer lauter gehört als ich und der wird immer mehr Einfluss haben. Auch wenn er exakt das Gleiche sagt, wie ich sage.
Sind da mehrere Punkte drin gewesen, was du gesagt hast, wo ich gerne nochmal anknüpfen würde? Vielleicht starten wir mal mit dem neuen Papst. Ganz so neu ist er nicht mehr, aber immerhin noch weniger als ein Jahr im Amt. Am 8.5.25 ist Leo der 14. gewählt worden. Und du hast das ja auch stark begleitet. Vielleicht kannst du uns da auch von deinen Eindrücken direkt vor Ort in Rom nochmal ein paar Eindrücke gleich auch schildern. Angesprochen hast du auch so diese Vermittlerrolle. Da steckt ja eine riesige Hoffnung auch drin, die man vor knapp einem Jahr mit ihm verbunden hat. Nach außen gewissermaßen gesprochen, so ja auch ein bisschen Trump etwas entgegenzusetzen, ihn vielleicht in seinem Handeln einzuhegen. Du hast es gerade angesprochen, den Rechtsruck vielleicht auch ein bisschen abzumildern und nach innen, also in die Kirche gesprochen. so ein Kompromiss zwischen den konservativen oder dem rechten Lager und dem liberalen Lager. Inwiefern ist das bisher sichtbar, spürbar geworden? Oder ist es dann am Ende so, wenn man irgendwie Brückenbauer, Vermittler sein muss, dass man dann doch so eine, ja, so ein Stillstand, weil man keine richtige klare Haltung haben kann, weil man dann da irgendwie zwischen den Fronten vielleicht sogar zerrieben wird, weil wir sehen ja schon, dass das ganz schön, ich will nicht sagen verfeindete Lager sind, aber schon, also da steckt ja eine ganze Menge an Wucht und an Kraft drin. Und wenn wir dann den Mitgliederschwund uns anschauen, dann ist das, glaube ich, schon, haben wir da schon einen riesen Konflikt bis hin, und jetzt nehme ich das Thema, was du eben aufgemacht hast, mit all den Verfehlungen, Missbrauch, mit Misshandlungen von Schutzbefohlenen, von Minderjährigen mit rein. Also auch ein riesiges Glaubwürdigkeitsproblem, was die Kirche ja mittlerweile hat, weil sie sich eben mit diesen Verfehlungen, naja, wenn auseinandersetzt, dann aber doch immer bei Berichten auch Zensur und sowas mit reinkommt, was man ja eigentlich schon mittlerweile gar nicht mehr richtig verstehen kann oder es zumindest nicht ernst nehmen kann als einen ernsthaften Versuch, sich eben genau mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und jetzt mittendrin eben dieser Brückenbauer, dieser Vermittler, dieser neue Papst Leo der XIV. Ah, wie hast du das bei seiner Wahl, bei der Papstwahl oder bei der Verkündung erlebt und begleitet? Und B, wie siehst du wirklich jetzt so nach knapp einem Jahr seine Rolle?
Also Papst Leo ist bislang eher zurückhaltend aufgetreten, sehr diplomatisch. Das war auch sicherlich etwas, was man nach dem nicht ganz so diplomatischen Vorgänger auch erwartet hat. Also Franziskus hat ja irgendwie schneller geredet, als die Vatikanische Presseagentur mit dem Rotstift hinterher streichen konnte. Und was man sicherlich auch erwartet hat von Leo, war, dass er die etwas chaotische Umstrukturierung von Franziskus in geordnete Bahnen bringen wird. Und da ist er sicherlich in dieser Bedächtigkeit, in dieser Vorsichtigkeit kein ganz falscher Mann in dieser Position. Aber mir persönlich ist er ein bisschen zu still. Was ich definitiv positiv über ihn sagen möchte, ist, dass er schon deutliche Worte spricht, was das Soziale angeht, was auch Migration angeht, also dass er da letztlich, das ist jetzt auch unter Franziskus nicht ganz neu gewesen, selbst Pius der XII. Hat sich dazu klar geäußert, aber wirklich die Migration, die eines der großen Themen unserer Gegenwart ist, auch zentral zu machen und zu sagen, also die Evangelien sprechen von Migrantengeschichten. Das Alte Testament, das Haus Israel ist eine Geschichte der Migration. Wir können nicht als Christen meinen, Migranten können wir einfach wegschieben und es geht uns nichts an. Also da, glaube ich, nimmt er die Position, die er hat, in einer auch politischen Weise gut wahr. Das Problem, was ich mit ihm habe, ist, dass sich, deswegen führen natürlich auch solche, die ich selbst benutze, solche Unterscheidungen rechts, links, progressiv, konservativ, eigentlich nicht so richtig zum Ziel. Denn man würde klassischerweise sagen, also in sozialen Fragen ist er links, in Frauenfragen ist er ultrakonservativ. Und deswegen muss man da letztlich andere Vokabeln für finden, denn in der Kirche gibt es dann doch andere Grundüberzeugungen, andere Lager als jetzt im Deutschen Bundestag, wo man irgendwie eine Seite von Leo der SPD zuschieben würde oder vielleicht den Linken und die anderen dann doch eher bei den sehr Rechten der CDU, wenn nicht noch weiter rechts. Ich glaube, dass er in gewisser Weise ein gewünschter Kompromisskandidat war. Jemand, der tatsächlich auch vom konservativen Lager, jetzt benutze ich wieder diese Vokabeln, vom konservativen Lager gutiert werden konnte. Aber ich glaube, genau das bremst ihn jetzt auch, wenn er denn überhaupt progressivere Anliegen oder Ansinnen hatte, als er sie jetzt zeigt. Das erste Interview, was er geführt hat, oder gegeben hat, vielmehr, hat mich eher enttäuscht. Also da hat er nochmal deutlich gemacht, dass eigentlich homosexuelle Liebe nicht gleich gestellt ist mit heterosexueller Liebe, aber alle sind willkommen. Und diese, ich möchte sagen, Floskel, dass alle willkommen sind, finde ich dann wirklich nur noch zynisch. Also, wenn ich jetzt ein, sagen wir mal, homosexueller Mann wäre, würde ich mich nicht wirklich eingeladen und angesprochen fühlen. Und eine ähnliche Position hat er natürlich auch bei Frauen. Und das war, glaube ich, noch in seiner Kardinalszeit, als er sagte, dass das Weiheamt für Frauen mehr Probleme schafft, als dass es löst, finde ich nicht nur problematisch, sondern einfach auch falsch. Wir haben mit der Diskriminierung von Frauen und mit der Randständigkeit von Frauen verbunden natürlich auch das große Thema Armut. Und solange Frauen auch gerade in Ländern des globalen Südens weiter als Menschen zweiter Klasse gelten und weiter abgeschoben werden in die Unsichtbarkeit, in die Nichtigkeit, werden wir das Armutsproblem auch nicht lösen. Das ist ja eng miteinander verzahnt. Und wenn es ihm ein Anliegen ist, gegen Armut vorzugehen und für mehr soziale Gerechtigkeit, dann kann er die Frauen nicht ausklammern. Dann kann er sie nicht weiterhin zu Menschen zweiter Klasse machen. Und ja, die Frauen müssen eben alle Mütter werden. Dann ist die katholische Kirche glücklich. Aber ich glaube, dass Frauen nicht nur monothematisch unterwegs sind.
Wenn ich mal auf die Begriffe oder auf die Konzepte Glauben und Kirche schaue, dann würde ich immer sagen, das mag jetzt ein bisschen dilettantisch klingen, weil ich natürlich in diesen Materien nicht so tief drin bin, aber ich würde immer so differenzieren, dass ich sage, Glaube ist privat und die Kirche ist politisch. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein Gebilde, eine Institution, die politisch ist, so viele Verfehlungen auf sich vereint. Das Ganze, so wie ich es eben auch schon angedeutet habe, vertuscht, mindestens nicht adäquat aufarbeitet, frage ich mich, wie kann es eigentlich sein, wenn wir jetzt mal am Beispiel Deutschlands bleiben, dass eine solche Institution weiterhin so viele staatliche Privilegien, mindestens eine ganz besondere Rolle eingeräumt bekommt? Woran liegt das eigentlich, dass man da nicht rangeht?
Naja, ich glaube, dass die Kirche zu kurz gefasst wäre, wenn wir sie wirklich nur mit einer politischen Institution vergleichen. Wir haben natürlich in der Kirchengeschichte eine extrem lange Verknüpfung von politischer Macht und kirchlicher Macht, also weltlicher und geistiger Macht oder himmlischer Macht oder wie auch immer man es nehmen will. Unter Karl dem Großen dieses Zusammenkommen Rex et sacerdos, also König und Priester, dann mit dem Gang nach Canossa wieder so eine Entflechtung, also ein paar hundert Jahre später, das, was immer so schön das christliche Abendland genannt wird, ist ja eigentlich diese Verschmelzung, die wir unter Karl dem Großen haben. 800 ist er in oder 799, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, in Rom gekrönt worden. 14 Jahre später war er auch schon wieder tot. Also wenn wir heute das christliche Abendland als untergehend beweinen, müssen wir uns klar machen, länger als 14 Jahre hat es eh nie bestanden. Und diese extreme Verflechtung, aber auch Entflechtung von Gewalten, das ist schon einmalig und das hat ganz stark mit der Geschichte der Kirche zu tun. Also auch Gewaltenteilung, wie wir sie heute als selbstverständlich nehmen, das wäre natürlich anachronistisch, wollten wir das ins Mittelalter zurückverlagern. Aber dieses Trennen von Imperium und von der kirchlichen Macht, was sich ja auch dann in den Insignien gezeigt hat, und in diesem ganzen Investiturstreit gezeigt hat. Das ist die Grundlage dessen, was wir heute als unsere gewaltenteilige Institutionen sehen. Das heißt, die Kirche ist keine Institution unter vielen, sondern sie ist durch ihre Geschichte, aber auch dadurch, dass sie etwas anderes verwaltet als nur, in Anführungszeichen, nur politische Macht, sondern sie verwaltet Glauben. Und das ist immer noch etwas anderes. Und die Frage nach beispielsweise so einem Privileg wie Steuern, die vom Finanzamt für die Kirche sozusagen abgebucht werden, das hat wiederum auch mit bestimmten Schritten in der Konkordatsgeschichte zu tun. Also wie hat sich Deutschland mit der Kirche ins Vernehmen gesetzt oder eben auch nicht? Also das Reichskonkordat aus der NS-Zeit wurde einseitig von Hitler immer wieder nicht aufgekündigt, aber einfach unterwandert und ignoriert. Wir haben die Geschichte mit Bismarck und dem Papst, der das Wort Kulturkampf überhaupt geprägt hat im 19. Jahrhundert. Und ich könnte mir vorstellen, dass eine weitere Entflechtung von Kirche und Staat ins Haus steht, dass das passieren wird. Ob damit wirklich was gewonnen ist, weiß ich aber nicht mal unbedingt. Denn das, was die Kirche ja auch tut, ist sehr viel Sozialdienstleistung, die der Staat nicht mehr erbringen kann in der jetzigen Aufstellung, zu leisten. Also ob das Altenpflege ist, ob das Kitas sind, einfach soziale Institutionen für alle möglichen Gruppen sind. Von daher glaube ich, dass das auch ein Punkt ist, weswegen man die Kirchen nicht verlieren will und ihr starkes soziales Engagement. Also es ist nicht nur schwarz-weiß. Es gibt viele Verfehlungen, aber es gibt auch sehr viel, was diese Kirche für diese Gesellschaft tut und wo sie auch geschätzt wird, nach wie vor geschätzt wird und wo sie auch nach wie vor enorm wichtig ist.
Finde ich an vielen Stellen sehr überzeugend. An einem Punkt würde ich noch mal einhaken. Sie verwaltet Glauben, sicherlich eine ganz besondere Rolle. Das ist mir klar geworden. Aber ich würde auch sagen, kommt sie da nicht selber vielleicht hier und da auch in Gewissenskonflikte? Denn die Kirche ist, wie wir wissen, auch ein sehr starker Lobbyakteur. Und ich habe mich immer gefragt, und so richtig habe ich da keine Antwort drauf, wie ist das eigentlich, wenn jetzt Seelsorge in Parlamenten stattfindet und gewissermaßen wie so durch so einen Drehtüreffekt habe ich aber am nächsten Tag als Lobbyakteur wieder berechtigte von mir aus Interessen, die ich gegenüber der Politik dann einfordere oder vorbringe, habe aber natürlich ein besonderes Verhältnis zu Parlamentariern, für die ich als Seelsorger auch auftrete. Möglicherweise sogar in Berlin oder in den Landeshauptstädten in Personalunion. Wie ist es damit?
Ich glaube, das würde ich, also Personalunion ist schwierig. Also man kann, glaube ich, jetzt nicht Seelsorger und Lobbyist in einer Person sein. Das fände ich auch problematisch. Aber wenn man das zu Ende denken würde, müsste man ja konsequent sagen, wir können eigentlich nur noch atheistische Abgeordnete haben. Denn wenn ich jeden Sonntag zur Messe gehe, wenn ich da vielleicht beichten gehe, beichten machen nicht mehr ganz so viele Leute so regelmäßig, aber seelsorgerische Hilfe annehme, natürlich bin ich dann in gewisser Weise, wenn man so will, beeinflusst. Also ich glaube, dass man das nicht komplett entzahnen kann. Wenn ich vielleicht kirchlich geheiratet habe oder, naja, es reicht ja schon, dass man getauft ist und dass es einem noch etwas bedeutet. Und ich glaube, da aus meiner Sicht wäre wichtig, dass es keine wirklich Personalunion in einer Person wirklich gibt, nicht in der Institution, sondern dass nicht der Priester, der gestern noch mich seelsorgerisch unterstützt hat, mir morgen das neue Schwangerschaftskonzept der Kirche vorstellen möchte. Aber und was eben auch wichtig ist, ist, dass es kein Monopol gibt. Also dass man nicht sagen kann, also seelsorgerisch als Angebot hätten wir hier katholisch, wir haben auch noch evangelisch, das war's. Das muss dann natürlich umfassend sein. Das muss sowohl für Muslime wie für Jüdinnen und Juden vorhanden sein, wie für Menschen, die sich einer noch anderen Glaubenszugehörigkeit zurechnen oder gar keiner. Also keine Monopolstellung. Aber wenn wir tatsächlich bis heute, nehme ich mal an, einen Überhang von christlichen Abgeordneten im Bundestag haben, sehe ich darin noch kein politisches Problem. Und dass die vielleicht offener sind für Argumente der katholischen oder evangelischen Kirche. Naja, sie sind als die gewählt worden. Man geht nicht ohne eine eigene Biografie in den Bundestag. Sonst hätten wir wirklich nur noch Automaten, sondern wir haben da Menschen sitzen. Und ich glaube auch, dass man als Mitglied der katholischen Kirche natürlich eine differenzierte Haltung zu bestimmten Positionen haben kann. Und beispielsweise bei der Frage nach Schwangerschaftsabbrüchen frei genug ist, selbst zu entscheiden, ob man die Lehramtsmeinung zu 100% unterstützt oder ob man vielleicht das etwas anders sieht.
Und die Abgeordneten sollte man vielleicht auch nicht als nicht so charakterstark einschätzen, dass sie nicht vielleicht auch ihrem Gewissen folgen und sich da vielleicht nicht so einfach manipulieren lassen. Also ich meine in dem Fall auch nicht Interessenvertretung und Lobbyismus im schlechtesten Sinne des Wortes. Vielleicht biegen wir auf die Zielgerade des Podcasts ein, und ich würde gerne nochmal auf die Leistung zu sprechen kommen, die du eben gerade angesprochen hast, die ja auch viele, ja, Leistungen der katholischen Kirche in einer demokratischen Gesellschaft sind und die sehr, sehr wichtig auch für den Zusammenhalt durchaus sind und das Funktionieren auch einer Gesellschaft im Sinne demokratischer Resilienz. In deinem Roman Reichskanzlerplatz geht es ja auch unter anderem darum, dass die Demokratie nicht an der Stärke der Feinde untergeht, sondern weil Menschen gleichgültig sind, weil sie bequem sind. Und der Zerfall der Demokratie kommt langsam, kommt schleichend, will nicht sagen unmerklich. Man sagt, dass die Kirche damals in der NS-Zeit die einzige, vielleicht noch die einzige Instanz gewesen ist, die die Katastrophe hätte verhindern können. Sie hat es nicht getan. Wenn wir heute darauf blicken, wo wir aktuell stehen und wie rechtsextremistische, nicht nur populistische, sondern wirklich rechtsextremistische Kräfte erstarken, in Wahlen, aber auch, wir sehen es auch gesellschaftlich, dass sich da gerade wirklich etwas verändert. Würdest du so weit gehen zu sagen, Geschichte wiederholt sich? Und anders gesagt, welche Rolle kommt deiner Meinung nach der Kirche, der katholischen Kirche heute zu?
Ich glaube, Geschichte wiederholt sich nie eins zu eins. Das wäre auch in gewisser Weise zu einfach, weil dann könnten wir ja einfach sagen, gut, wir haben jetzt einige Jahrzehnte darüber geforscht, was Menschen im Jahr 1931, 32 falsch gemacht haben. Dann machen wir diese Fehler nicht. Das Problem ist, dass wir leider die Antworten auf die Fragen des Jahres 2026 finden müssen und dass sie nicht identisch sind. Aber natürlich wiederholen sich bestimmte oder einzelne Elemente, es wiederholt sich vielleicht auch eine so Conditio humana Trägheit des Menschen, dass es beispielsweise immer leichter ist, aufzusteigen als abzusteigen, dass es immer leichter ist, von außen zu sagen, ja, aber da muss man doch Widerstand setzen und wenn man selbst in der Situation ist, dann hat man vielleicht doch Angst, den eigenen Job zu verlieren, dann hat man vielleicht doch Angst, seinen Wohnort wechseln zu müssen. Also dann sind all diese lebenspraktischen Dinge, die ja nicht unbedeutend sind, plötzlich viel größer, als es von außen erscheint. Und ich glaube, aus der Geschichte können wir schon auch etwas lernen. Wir können uns anschauen, wo Einzelne tatsächlich so gehandelt haben, dass sich etwas zum Besseren hin geändert hat. Oder dass zumindest Schlimmeres verhindert wurde. Wir können uns Vorbilder nehmen. Wir können aber auch ja, bestimmte Abläufe in ihrer fast kaum zu bemerkenden Langsamkeit oder Unscheinbarkeit uns genau anschauen. Bei der Kirche in den 30er, 40er Jahren, ich glaube, das ist eine sehr ambivalente Rolle, die sie da gespielt hat. Ja, das wäre noch mal fast ein eigener Podcast. Das ist jetzt hier in drei Sätzen kaum zusammenzufassen. Das Zögern von Pius dem XII. Beispielsweise, nachdem, ja, hätte er lauter gesprochen, hätte es mehr Menschen gerettet oder nicht. Er hat beispielsweise in Italien die Klöster und Kirchen geöffnet, damit Menschen sich verstecken können. Umgekehrt hat ein lautes Wort aus Rom dazu geführt, dass als die Wehrmacht die Niederlande besetzt hat, gegen Ordensleute vorgegangen wurde. Beispielsweise Edith Stein ist so deportiert worden, die eine Ordensfrau war dort. Also es ist sehr ambivalent. Da gibt es auch sehr gute Forschung dazu, die ja, die nicht nur erforscht, sondern auch interpretiert werden muss. Das, was ich gerade sehe, ist was ich vorhin schon erwähnte, dass in den USA tatsächlich Kleriker, und ich glaube, da haben sie für mich eine sehr, sehr große Glaubwürdigkeit, sehr deutlich für die Rechte der Schwächsten eintreten. Und das ist das, wo sich für mich ein praktisch gelebter Glauben wirklich zeigt. Ich glaube, dass der Glaube auch immer kontemplativ ist. Das ist nicht nur Praxis. Also ich bin jetzt nicht die Befreiungstheologin, die sagt, wir brauchen nur noch die Praxis. Aber die brauchen wir auch. Und wenn ich das nicht sehe, wenn ich nur schöne Worte sehe oder so ein Minimalkonsens, dann wird Glauben für mich sehr dünn. Und ich glaube, die christliche Botschaft liegt eben auch im Handeln. Also Caritas ist nicht nur so ein Nebenaspekt, den man noch in einem Verein irgendwie schön pflegt und sondern das kann eine große Chance auch für die katholische oder ja überhaupt für die Kirche, für das Christliche sein, sich auch die Sichtbarkeit und die Deutungshoheit auch zurückzuholen von einer sehr, sehr einseitigen, aus meiner Sicht wenig überzeugenden Auslegung von rechten Kräften, die, ob sie jetzt Neukatholiken sind oder Evangelikale oder anderweitig sich formieren. Das ist für mich nicht das, was das Evangelium uns lehrt. Und ich glaube, da geht es tatsächlich um auch letztlich um eine Schriftauslegung und wie man dafür einsteht und wie man dies dann lebt.
Ein schönes Schlusswort. Und wenn ich das noch ergänzen darf, wenn wir den Begriff der Nächstenliebe reinnehmen, dann können wir vielleicht sagen, das können auch atheistische Demokratinnen und Demokraten und religiöse Demokratinnen und Demokraten für sich vielleicht in Anspruch nehmen. Und dann hat es doch wieder was Einendes. Ich darf mich herzlich bedanken für dieses wirklich spannende Gespräch. Nora Bessong, danke für deinen Besuch.
Danke.